Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es hätte das schonungslose Scherbengericht werden können. Die große Abrechnung mit dem Mann, den Sie nicht als Kanzlerkandidaten der Union wollten. Doch Armin Laschet trat beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster mit einer so offenen und äußerst selbstkritischen Rede auf, dass er dem Parteinachwuchs gleich eine Menge Wind aus den Segeln nahm. Die Veranstaltung an diesem Wochenende erfährt auch deshalb mehr Aufmerksamkeit als sonst, weil es das erste große Treffen von Unionsmitgliedern seit dem Wahldebakel ist. Doch die Neuaufstellung, der Umbruch, die Frage, wie und mit wem an der Spitze soll es jetzt weitergehen in der CDU, das beschäftigt die Basis nicht nur in Münster. Christian Feld.
Auch in Thüringen hat die CDU ein bitteres Ergebnis zu verdauen. Landesparteitag in Suhl, 7 von 8 Wahlkreisen bei der Bundestagswahl verloren. Jetzt ist klar, was sie hier wollen. Die beschlossene Forderung, eine Mitgliederbefragung noch bevor ein Parteitag den Bundesvorsitz neu bestimmt.
Das hat man ja jetzt in den letzten gut 2-3 Jahren gesehen, dass Entscheidungen gegen die breite Masse der Basis getroffen wurden. Und das tut uns als CDU hier in Deutschland definitiv nicht gut.
Ich verspreche mir davon, dass eine breite Basis den entsprechenden Kandidaten oder die Kandidatin mitträgt.
Die Basis fühlt sich im Moment abgehangen. Dieses Prozedere über Delegiertenveranstaltungen, irgendwann dann zu einer Entscheidung zu kommen, wer Bundesvorsitzender war, das gilt als überholt.
Andere Halle, dieselben Fragen. Die Junge Union hat eine harte Wahlanalyse gemacht. Auch er ist darin als Problem benannt, der Kanzlerkandidat. Dennoch ein warmer Empfang für Armin Laschet. Es war klar, dass es ungemütlich werden könnte, aber er kommt, sagt nicht ab wie Markus Söder. Und Laschet schont sich nicht.
Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand. Und das muss auch jedem so klar sein.
Von Jamaika ist keine Rede mehr. Opposition, eine Partei im Übergang, eine Weile noch mit ihm. Und danach, Jens Spahn war Laschets Teampartner. Jetzt hat er eine Rede vorbereitet, die zumindest wie eine Bewerbung wirkt. Eine Rede für die Breite der Partei, von Familie bis innere Sicherheit, Merksätze, ein Prozess.
Das wird übrigens auch Zeit brauchen. Das ist jetzt nicht in 3 Monaten alles wieder irgendwie vorbei. Ich habe Lust darauf, diese neue CDU zu gestalten. Ich habe Lust darauf, mit euch dieses Projekt zu machen. Und ich weiß, ihr habt diese Lust auch.
Aber wohl auch er. Norbert Röttgen sagt in Münster nichts. Er ist einer der Herren aus Nordrhein-Westfalen, denen Interesse nachgesagt wird. Und noch einer, Carsten Lindemann vom Wirtschaftsflügel. Will er? Wenn ja, zeigt er es noch nicht allzu deutlich. Seine Forderung, inhaltliche Diskussion.
Ich will, dass in Zukunft nicht das Kanzleramt entscheidet, sondern die Partei. Bei uns müssen die Debatten stattfinden und nicht im Kanzleramt.
Seine Nachfolge wird hier nicht geregelt. Eine schöne Bühne bietet die Junge Union in Münster aber auf jeden Fall.
Die Neuaufstellung der Union aus Sicht der Jungen. Dazu hat unser AD-Hauptstadtkorrespondent Michael Stempfle folgende Meinung.
Der zerknirschte Auftritt von Armin Laschet hat die Junge Union zumindest ein bisschen zufriedengestellt. Aus meiner Sicht erstaunlich. Denn auch dem Nachwuchs der Union müsste klar sein, es birgt viele Risiken in sich, wenn Wahlverlierer Laschet nicht geht, sondern so lange bleibt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Die Umfragewerte dürften auf absehbare Zeit im Keller bleiben. So ein Übergangsprozess zieht sich bekanntlich hin. Erst Anfang November wird beschlossen, wie die Basis beteiligt werden soll. Und wann es einen Parteitag geben wird, ist auch noch unklar. Vielleicht erst im nächsten Jahr. Möglicherweise haben sich SPD, Grüne und FDP schneller auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Der Prozess, sich inhaltlich neu aufzustellen, geht für die CDU dann erst los. Wird viele Monate dauern. Die Wahlkämpfer im Saarland, in Schleswig-Holstein oder in Nordrhein-Westfalen werden sich bedanken. Gerade der Deutschlandtag der Jungen Union zeigt, wie entkernt, wie inhaltslos die Union nach 16 Jahren Merkel dasteht. Noch nicht einmal ihre Flüchtlingspolitik. Zitat, das Trauma 2015 ist verarbeitet. Vielleicht ist die Junge Union ja auch deswegen so schnell zufriedenzustellen, weil sie sich dann selbst nicht hinterfragen muss. Wann bereichert sie im Netz schon mal Debatten mit neuen, klugen, konservativen Ideen? Und warum haben Erstwähler in Westdeutschland oft Grüne und FDP, in Ostdeutschland sogar häufig die rechtsradikale AfD gewählt? Frauen, die eine Führungsrolle übernehmen könnten, hat auch die Junge Union nicht hervorgebracht. Eigentlich kann die CDU fast schon von Glück reden, dass sie Kandidaten wie Gesundheitsminister Spahn und Wirtschaftsexperte Linnemann vorweisen kann. Diejenigen, die offensichtlich Lust haben, die Partei zu führen und einen Neuanfang hinzukriegen. Dennoch, ein bisschen mehr Selbstkritik, liebe Junge Union, hätte Ihnen gut gestanden.
Die Meinung von Michael Stempfle. An sich ist Freiheit ein unbezahlbarer Wert. In Zeiten der Corona-Pandemie hat sie jedoch seit dieser Woche einen Preis. Zumindest wenn man noch nicht geimpft ist und seine freie Zeit in einem Restaurant oder in einem Kino verbringen will, dann wird ein Corona-Test fällig, den man jetzt aber selbst bezahlen muss. Ob sich das nun auch auf die Impfwilligkeit der Menschen hierzulande auswirkt, dieser Frage ist Eva Macht in Karlsruhe und in Stuttgart nachgegangen.
Drinnen wird schon geschüttelt. Draußen wird noch kontrolliert. Adrian Sanzillo, Geschäftsführer der Kneipe Marktlücke in Karlsruhe, hat mittlerweile Routine beim Checken der Impfnachweise. Testzertifikate sieht er hier fast nicht mehr.
Zwischen 1-5%, die nicht geimpft sind, sondern nur mit Testern kommen. Genau. Aber mehr ist es nicht. Ja.
Aber es gibt sie noch, die Ungeimpften. Und auch in der Karlsruher Fußgängerzone müssen sie seit Anfang der Woche für einen Corona-Test bezahlen. Knapp 16 Euro sind es hier. Auch sie ist ungeimpft und will sich vor einer Zugfahrt testen lassen. Ich fahre mit dem Zug und will sicher sein, dass alles okay ist.
Auf einer Seite völlig in Ordnung, weil Impfangebot ist da gewesen. Auf der anderen Seite, klar, belastet es einen, weil das 16 Euro sind nicht gerade wenig.
In Karlsruhe und hier in Stuttgart haben die Impfteams derzeit gut zu tun. Die Menschenschlange vor einem Impfbus in Stuttgart scheint gar nicht mehr zu enden. Sind die kostenpflichtigen Tests der Grund für die Impfung?
Ich fühle mich schon ziemlich massiv unter Druck gesetzt. Ich kann nicht ins Theater, nicht in die Oper. Im Augenblick ja noch, wenn ich meinen Test selber bezahle.
Also ich möchte mich impfen lassen, aber nicht wegen der Krankheit, sondern wegen den Maßnahmen. Die sind inzwischen so rigoros.
Mehr Menschen als zuvor scheinen sowohl in Stuttgart als auch in Karlsruhe die mobilen Impfangebote anzunehmen.
Subjektiv haben wir den Eindruck, dass das Interesse zugenommen hat. Die deutschlandweiten nüchternen Zahlen geben das noch nicht her. Dort sehen wir eine rückläufige Impfgeschwindigkeit seit vielen Wochen. Spitzenwerte waren im Juni mit etwa 1,4 Millionen pro Tag. Im Moment sind wir werktäglich unter 200.000.
Impfunentschlossene zu überzeugen, das können so niedrigschwellige Angebote wie der Impfbus leisten. Ob die kostenpflichtigen Tests das auch tun, dafür gibt es bislang noch keine gesicherten Zahlen.
Im Fall der Pfeil- und Bogenattacke in Norwegen wurden neue Details bekannt. Unter den Todesopfern befindet sich demnach auch eine Deutsche. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes lebte die Frau schon seit längerem in Norwegen. Am Mittwoch hatte ein Mann mit Pfeil und Bogen um sich geschossen und dabei 5 Menschen getötet. Die Ermittler äußerten Zweifel an einem islamistischen Motiv für die Tat. Stattdessen erhärte sich der Verdacht auf eine psychische Erkrankung. Für die Untersuchungshaft wurde der Täter in eine medizinische Einrichtung eingewiesen. In Rom sind zehntausende Menschen dem Aufruf mehrerer Gewerkschaften zu einer Demonstration gegen Faschismus gefolgt. Der Protest ist die Reaktion auf eine Corona-Demo am vergangenen Wochenende, bei der es Ausschreitungen gegeben hatte. Unter anderem Mitglieder der rechtsextremen Partei Forza Nuova hatten den Sitz des größten italienischen Gewerkschaftsbundes gestürmt. Bei ihrem Abschiedsbesuch in der Türkei hat Bundeskanzlerin Merkel auf zahlreiche unbewältigte Konflikte in den Beziehungen zu Deutschland hingewiesen. Von Menschenrechten über Migration bis zu den deutschen Staatsbürgern in türkischer Haft. Zur Lösung einer Vielzahl von Kontroversen hätten 16 Jahre nicht ausgereicht, sagte die scheidende Regierungschefin nach einem Gespräch mit Präsident Erdogan. Ein weiteres zentrales Thema war das Flüchtlingsabkommen mit der EU. China hat die bislang längste Mission seiner Raumfahrtgeschichte gestartet. Eine Raumfähre brachte 3 Taikonauten zur Station Tiangong. Im Team erstmals auch eine Frau. Ein halbes Jahr lang sollen die 3 die Station jetzt weiter aufbauen. Um zu den USA und Russland aufzuschließen, hatte China sein Raumfahrtprogramm in den vergangenen Jahren mit Milliardensummen aufgestockt.
Zwei Dinge muss ein guter Korrespondent mitbringen. Eine breite Neugier und gesunde Füße, damit er schnell dort sein kann, wo etwas passiert. Gesagt hat das Gerd Ruge und er hatte beides. Weshalb aus einem jungen, fernwehgeplagten Hamburger einer der bekanntesten Auslandsreporter Deutschlands wurde. Den es eben dank seiner Neugier und den auch im übertragenen Sinne gesunden Füßen nach Russland, in die USA und nach China trug. In einer Zeit, in der die weite Welt für die meisten eben noch weit weg war. Gestern ist Gerd Ruge ein Vorbild für so viele unserer Zunft, im Alter von 93 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Philipp Wundersee.
Ich bin niemand, der Leute sehr direkt und bohrend fragt normalerweise. Ich bin jemand, der zurückhaltender ist.
Ein Reporter zu Hause in der Welt. Immer neugierig.
Das ist das Angenehme an diesem Job, dass man Hobby und Job eigentlich nicht trennen kann.
Ein Job, der ARD-Korrespondent Gerd Ruge um die Welt schickt. Auf der Suche nach berührenden Geschichten. Als Beobachter großer Ereignisse. In den USA ist er nah dran, als Martin Luther King und Robert Kennedy ermordet werden.
Sie will mir verzeihen, wenn ich das alles nicht sehr geschliffen schildern kann. Das ist alles noch wie ein Albtraum.
Der Arztsohn aus Hamburg prägt über Jahrzehnte den deutschen Blick vor allem auf Russland. Mit Gerd Ruge und seinen Filmen lernt die Bundesrepublik die Welt kennen.
Heute am späten Nachmittag, Panzer vor dem Kreml.
Direkt aus Moskau, Gerd Ruge.
Die Barrikaden sind noch da, die Leute sind nicht sicher.
Er interviewt die Mächtigen, entdeckt für den Zuschauer die damals noch unentdeckte Welt. Immer mittendrin, erinnert sich ARD-Kollege Thomas Roth.
Er konnte in Moskau durch irgendeine Straße gehen, übrigens auch in Sibirien, in irgendeinem Dorf, und sagen, wie ist das Leben bei euch? Und dann haben die ihm erzählt, wie das Leben bei ihnen ist, aus ihrer Sicht. Er hat sich immer für die sogenannten kleinen Leute mindestens so sehr interessiert wie für die große Politik. Er war ein großer Humanist, was das angeht.
Seine Arbeit vielfach ausgezeichnet, mit Bundesverdienstkreuz, mit deutschem Fernsehpreis und durch Anerkennung großer politischer Interviewpartner.
Er ist der Wahrheit, der Freiheit verpflichtet und verteidigt diese Werte.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur ersten Sendung des Weltspiegel.
Ruge erfindet und moderiert den Weltspiegel, brennt aber für die Begegnungen in der Ferne. Er stellt noch als Pensionär einprägsame Auslandsdokumentationen.
Hier muss man sich schon irgendwie durchschlagen und Glück haben.
Ruge berichtet präzise, manchmal mit Humor und oft vernuschelt.
Das erinnert mich an den alten sibirischen Spruch, eine Woche ist keine Zeit, 1000 Rubel sind kein Geld, eine Flasche Wodka ist kein Getränk.
Gerd Ruge gilt als Reporterlegende, ein Journalist, der Generationen mit seinen Berichten geprägt hat.
Beim Fußball ist die Länderspielpause nun vorbei. In der Bundesliga rollt der Ball wieder und Ocker Gundel, da ist es zum Glück ja auch wieder spannend.
Ja, denn wir haben natürlich nicht vergessen, dass der FC Bayern München vor der Länderspielpause gegen Eintracht Frankfurt verloren hat. Deshalb ist es, juhu, oben an der Tabellenspitze schön eng. Morgen steigt ja das Spitzenspiel zwischen Leverkusen und den Bayern und die stehen jetzt schon noch ein bisschen mehr unter Druck. Denn heute hat Borussia Dortmund vorgelegt. Die Borussia gewann zu Hause gegen Mainz und hat dadurch zumindest mal bis morgen die Tabellenführung erobert. Über 63.000 Zuschauer waren live im Stadion dabei und wem haben sie den Sieg zu verdanken? Einmal mehr dem blonden Dutt aus Norwegen.
Der Jubeltanz des Erling Haaland. 2 Tore beim Comeback nach seiner Verletzungspause. Borussia Dortmund freut sich mit ihm und über die Tabellenführung.
Ja, wir haben hohe Ansprüche und wir wollen Spiele gewinnen. Und jetzt sind wir dann mal für 24 Stunden Tabellenführer. Das ist okay, aber wir wissen ja alle, Bundesliga geht noch ein paar Wochen, Tage, Monate. Also ist es jetzt auch kein Riesending, kann ja morgen Abend schon wieder anders aussehen. Wir freuen uns heute vor allen Dingen über den Sieg.
Der BVB erwischte gegen Mainz einen Traumstart dank eines Traumtors von Marco Reus. 3. Minute mit links ab in den Winkel. Nach dem Wechsel gab es nach diesem Handspiel von Wittmer erst die Überprüfung von Schiedsrichter Schlager und dann Elfmeter für den BVB. Haaland verwandelt mit etwas Glück den Strafstoß in der 54. Minute. Etwas überraschend dann der Anschlusstreffer der Mainzer in der 87. Minute. Burkhardt sorgte kurz noch einmal für etwas Spannung.
In den letzten paar Minuten haben wir kurz mal ein bisschen geschnuppert, aber letztendlich, wenn man das ganze Spiel sieht, ist die Niederlage schon verdient und auch in der Höhe.
Für die überlegenen Dortmunder traf dann Haaland in der Nachspielzeit zum 3:1 Endstand. Das 70. Tor des Norwegers in 68 Pflichtspielen für den BVB.
Und der Erling Haaland von Union Berlin heißt Taiwo Avoni. Immerhin schon 6 Tore hat der Mittelstürmer in dieser Saison geschossen, die ja seine erste Saison ist bei den Eisernen und dann gleich so eine erfolgreiche für ihn und für den Club. Er ist unsere Lebensversicherung, sagte sein Keeper Andreas Lute heute nach dem 2:0-Sieg gegen Wolfsburg, bei dem Avoni mehr zu feiern hatte als nur den sportlichen Erfolg.
Unions Taiwo Avoni schwebt auf Wolke 7. Söhnchen Emmanuel feiert heute seinen ersten Geburtstag. Der Spieler selbst ist seit einigen Tagen nigerianischer Nationalspieler und war heute mal wieder eiserner Matchwinner. Denn nach torloser erster Hälfte war es der 24-Jährige, der die Berliner in der 49. Minute auf die Siegerstraße brachte. Bereits der 6. Saisontreffer des Mittelstürmers, der ebenso treffsicher ist wie bescheiden. Wir stehen zusammen als ein Team und wir haben einen Plan. Der heißt, 3 Punkte zu holen. Plan erfüllt. Das war vor 11.000 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei endgültig klar, als der eingewechselte Geraldo Becker 8 Minuten vor Schluss das 2:0 erzielte. Der erste Sieg überhaupt gegen Wolfsburg für Union. Heute nicht unbedingt das bessere, aber in jedem Fall das cleverere Team.
Wir waren effizienter wie Wolfsburg. Ich glaube, auch sie hatten die eine oder andere Möglichkeit, nicht allzu viele. Ja, wir waren effizient. Und wenn du effizient bist, dann kannst du Spiele gewinnen.
Taiwo Avoni und der erste FC Union bleiben im 21. Heimspiel in Folge ungeschlagen und feiern den 3. Bundesligasieg in Folge.
Ja, Taiwo Avoni. Manchmal braucht es einfach ein bisschen, bis man den richtigen Verein findet. So ähnlich wie wenn man einen Parkplatz sucht. Avoni musste ein paar Extrarunden drehen, bevor er bei Union die richtige Parklücke gefunden hat. Mit 18 ging er zum FC Liverpool und wurde in den letzten Jahren bei so einigen Leihvereinen erstmal zwischengeparkt. Und nun startet er an der Alten Försterei so richtig durch. Was für ein Happy End. Schauen wir auf die Ergebnisse des 8. Spieltags. Und die sehen so aus. Freiburg, Leipzig 1:1. Frankfurt verliert gegen Hertha 1:2. Greuther Fürth, Bochum 0:1. Borussia Mönchengladbach und Stuttgart trennen sich 1:1. Gestern schon besiegte Hoffenheim den ersten FC Köln mit 5:0. Morgen gibt es dann noch 2 Spiele. Leverkusen trifft auf die Bayern und Augsburg empfängt Bielefeld. Wir schauen auf die Tabelle. Dortmund mindestens bis morgen auf der Pole Position. Dahinter punktgleich die Bayern, Leverkusen und Freiburg. Nur ein Pünktchen dahinter dann Union Berlin auf Platz 5 vor Wolfsburg, Köln und Leipzig. Gladbach finden wir auf Platz 10. Es folgen Stuttgart und Hertha Bochum nach dem Sieg heute erstmal über dem Strich. In der Abstiegszone Augsburg, Bielefeld und Schlusslicht Greuther Fürth.
Nach Sonne und Regen kam heute in einigen Teilen Deutschlands grauer Herbstnebel dazu. Bleibt er uns erhalten, Claudia?
Ja, Ingo, wird ähnlich sein wie heute, der morgige Tag. Das heißt, manchmal löst sich der Nebel richtig gut und schnell auf, aber in einigen Regionen bleibt er auch. Hängt damit zusammen, dass kaum Wind ist. In Frankfurt heute Morgen dicke Nebelsuppe, dann wurde es immer sonniger und im Laufe des Tages wirklich blauer Himmel und ein richtig sonniger Herbsttag, den man da genießen konnte. Und deutschlandweit sah das so aus. Nach Norden hin dichte Wolken über der Mitte und vor allen Dingen hier zum Beispiel Oberrhein, Hochrhein. Ziemlich dicker Nebel, der sich meistens auflöste, aber eben nicht überall und dementsprechend unterschiedlich waren die Temperaturen. Heute in Bremen 11 Grad, Europapark Rust 10 Grad, nicht so weit weg, Waldshutingen mit 18 Grad. 18 Grad, denn da wurde es dann doch immer sonniger im Laufe des Tages. Und in der Nacht kommen dann aus Norden und Nordwesten dichtere Wolken einer Warmfront, die bringen leichten Regen. Ansonsten breitet sich erstmal der Nebel wieder aus, bildet sich neu. Morgen im Vormittagsverlauf werden sich die meisten Nebelfelder auflösen. Im Norden allerdings wird es trüb bleiben, denn da hängen die Wolken der Warmfront mit Regen, der noch so ein bisschen weiter in die Mitte vorankommt. Die Temperaturen in der Nacht in höheren Lagen meist leichter Frost, kalt auch da, wo die Sterne zu sehen sind. Ansonsten morgen früh 3 bis 9 Grad, 10 Grad auf den Inseln. Am Nachmittag bis zu 16 Grad, dann so in den Mittelgebirgen um die 9 Grad. Und recht sonnig wird der Montag nach Nebelauflösung, am Dienstag dichte Wolken mit zum Teil sogar kräftigem Regen aus Westen.
Claudia, danke für diese herbstlichen Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag und Gedanken darüber, wie schnell wir heute an Informationen, an Antworten auf nahezu all unsere Fragen kommen, aber wieso das nicht viel mit echtem Wissen zu tun hat. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder in den Tagesthemen. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.